Toffer, da sind wir wieder. Heute ein Rollercoaster Meets. Was sagst du dazu?
Komplett aus der Reihe. Normalerweise Freitag Rollercoaster Time, aber heute viel, viel spannender Rollercoaster Meets.
Rollercoaster Meets mit Toffer und
Piretlo
und Max.
Ja, es hat wieder geklappt. Ich freue mich jedes Mal bei diesem Intro, wenn es irgendwie klappt. Super ist es.
Top. Ja. Ja, man muss dazu sagen, du hast auch eben vorab schon gesagt, wie es läuft.
Ja, aber trotzdem. Ich höre mir die Podcasts natürlich an von euch. Also zumindest einige, nicht alle.
Einer. Geil.
Und dann hast du wirklich noch Lust gehabt, hier heute als Gast zu sein. Das ist schon Hut ab, muss man an der Stelle sagen, wenn man da regelmäßig zuhört.
Man liebt das Risiko ja als Mountainbiker, ne? Deswegen.
Vielleicht muss man aber, bevor wir jetzt kurz reinstarten, einmal kurz sagen: Also, du hast gesagt, du bist Max, das ist schon mal super. Aber man kennt dich ja auf YouTube als Max auf Deutsch. Und ich glaube, da können mehr Leute jetzt erstmal direkt wissen, wer gemeint ist. Magst du einmal kurz sagen, was du da tust und vor allem, das würde mich echt interessieren, was du gerade aktuell eigentlich so hauptsächlich machst, außer YouTube?
Ja, genau. Also Max auf Deutsch ist der YouTube-Kanal, angelehnt noch an ehemals GmbN auf Deutsch. Das war sozusagen meine Schule als YouTuber. Und ich beschäftige mich da mit den verschiedensten Mountainbike-Themen aus den verschiedensten Winkeln und es ist alles von irgendeinem Tech-Erklärbär-Video bis hin zu irgendwelchen Reise, ich nenne es mal Vlogumentary, irgendwo so.
Wow, okay. Okay, Leute, ihr wisst direkt, was für ein Level wir hier heute ansteuern.
Das ist mir ist der Begriff letztens eingefallen. Ich finde ihn so passend für das, was wir alle auf YouTube machen, weil es ist irgendwie so.
Ja, das stimmt.
Ich finde es einfach gut. Direkt auch erstmal sich selber loben in der ersten Minute vom Podcast, auch sympathisch.
Ich hatte da eine Idee und ich finde die echt gut. Aber das ist ja auch so.
Ja, nee, genau. Ansonsten, ich melde mich aus Stuttgart. Ich bin begeisterter Radsportler, aber auch Sportler im Allgemeinen. Und ich lade nur einmal im Monat hoch in der Regel. Deswegen ist die Frage durchaus berechtigt, was ich in der restlichen Zeit so treibe. Und tatsächlich mache ich gerade einen Master fertig und nebenher moderiere ich immer mal wieder auch auf Bühnen und dergleichen mehr. So.
Voll geil, aber dann können wir uns auf jeden Fall darauf freuen, wenn du den Master fertig hast, dass du wöchentlich dann uploadest und mit am Start bist, aber einen richtig guten Background hast in Moderation und Co.
Ja, genau. Ja, ich finde es richtig beeindruckend, dass ihr das wöchentlich rausknallt. Bei dir natürlich nochmal mehr, Toffer. Klar.
Ein guter Mann. Klar. Ja, Max, klar. Einfach super.
Ja. Was man nicht sieht, Flo.
Wir müssen den Podcast abbrechen. Ich sag, wie es ist. Aber das muss ich auch nochmal, an der Stelle kurz anmerken. Es wird ja immer, das ehrlich gesagt, wenn ich das manchmal in den Kommentaren lese, um hier gleich mal so einzusteigen, wo anscheinend, und das ist vielleicht echt ein guter Einstieg, weil das ist auch mit ein Grund, warum wir dich eingeladen haben. Manchmal ist in den Kommentaren die Menge der Videos und die Upload-Frequenz für Leute ausschlaggebend, ob etwas anerkennungswürdig ist oder nicht. Und jetzt könnte man mal so sagen, okay, jemand, der einmal im Monat ein Video hochlädt, der macht ja nichts. Was machst du eigentlich die ganze Zeit so, ne? Und jemand, der halt, sage ich mal, alle zwei Tage ein Video hochlädt, das ist ein guter YouTuber.
Ist auf jeden Fall eine spannende Perspektive, ja. Also ich kriege die bei mir nicht so mit in den Kommentaren tatsächlich. Also ich habe das noch nicht so wahrgenommen. Ja,
du hast auch nicht so einen Typen wie den Toffer, der dir die ganze Zeit darauf rumreitet.
Das stimmt natürlich, ja, das stimmt natürlich. Nee, aber ich finde es mega spannend, auch die Diskussion darüber, weil ich nehme es teilweise auch so wahr, dass viele der ganz großen YouTuber, also wir sind ja die absoluten FGZ-Promis auf YouTube, aber viele von den ganz großen machen ja gefühlt so noch geringere Frequenz teilweise. Ja. Und das funktioniert ja auch.
Es ist wild, ne? Weil eigentlich man kann halt Content auf so viele verschiedene Arten und Weisen machen und das Gegenbeispiel dazu sind wieder Content Creator, die halt zum Beispiel ihren Content aus irgendwelchen Streams ziehen und so halt und halt quasi, also 34 Videos vorproduzieren und dann halt einfach so zack jeden Tag drei so Dinger hochladen. Aber das ist halt einfach, deswegen sage ich ja, die Anzahl der Videos, die sagt eigentlich so wenig darüber, über die Qualität des Contents aus, Ja. Und damit meine ich gar nicht, dass das eine unbedingt besser oder schlechter ist, es ist einfach nur eine andere Art, Content zu machen. Ne?
Finde ich auch voll. Also ich hab so ein bisschen den Satz für mich, guter Content setzt sich immer durch. Und ja. Wenn man mehr hochlädt, hat man größere Chancen darauf, mal was zu treffen. Wenn man weniger hochlädt, muss man sich vielleicht ein bisschen sicherer sein in dem, was man da tut, wenn man einen Klick-Erfolg haben will, nenne ich es jetzt mal. Aber so oder so, glaube ich, ja, kann man mit verschiedenen Strategien Erfolg haben.
Ah, wie jetzt ist bei dir die, ja. jetzt, wie ist bei dir die der Ablauf, die Motivation dahinter? Weil du hast ja, muss man sagen, du sagst jetzt einmal im Monat lädst du hoch und die Videos sind ja tatsächlich echt super cool gemacht, gut produziert, mega moderiert. Also da muss man wirklich einen Hut vorziehen. Die sind super gut durchmoderiert.
Merci.
Und klicken natürlich dann auch oftmals echt gut, weil, glaube ich, die Leute da draußen auch den Aufwand dahinter vielleicht dann auch irgendwie wertschätzen und dann auch auf jeden Fall sagen, wenn ein Video kommt, klicke ich drauf. Aber wie verhält sich das bei dir in Sachen Motivation, wenn so Videos gut funktionieren? Weil mich boostet sowas schon, wenn ich merke, okay, es ist eine Zeit, wo es irgendwie gut funktioniert, dass ich dann Bock habe, irgendwie weiter, oder das heißt, ja, auch mehr zu machen irgendwie, als es irgendwie vielleicht sein müsste. Ich glaube, es gibt so Zeiten, machen wir jetzt selten, glaube ich aktuell, oder mache ich selten, dass man irgendwie sogar mal zweimal die Woche hochlädt. Das war früher irgendwie mal, wäre mir jetzt auch schon gerade fast zu viel, aber manchmal denke ich mir, oh, es wäre schon, also könnte ich jetzt auch irgendwie nochmal eins reinhauen, weil, oder raushauen, weil irgendwie die Motivation, der Schwung auf einmal so da ist. Und das stelle ich mir bei einem monatlichen Video echt, also für mich würde ich es mir schwierig vorstellen, weil dann hätte ich so einen Schwung und würde sagen, boah, ich habe voll Bock drauf, noch eins rauszubringen.
Ja, und dann ich fühle das auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch viel mehr Ideen, als quasi ich Plätze im Jahr habe sozusagen. Mhm. Also ich habe eine Liste, die ist so lang. Ich zeige jetzt mit meinen Händen gerade von Bildschirmende zu Bildschirmende.
Ja, die ist richtig lang, Leute. 20 Zentimeter ist die lang.
Richtig, die ist etwa 20 Zentimeter lang, genau. Ja, deswegen, ich verstehe das und gleichzeitig ist es so, dass ich irgendwie mit dem, was ich da außenrum alles treibe, immer ganz glücklich bin, wenn ich das YouTube-Video sozusagen abgehakt habe und mich wieder anderen Sachen irgendwie widmen kann. Und dann freue ich mich nach 2-3 Wochen auch wieder total darauf, da wieder einzutauchen in die Mountainbike-Welt und mit dem nächsten Projekt loszulegen. Und ich finde es ganz erholsam, weil ich dann auch so eine Schaffenspause habe irgendwie. Und dann mit voll neuem Elan rangehe, weil die Kehrseite ist natürlich, wenn man es wöchentlich macht und ein Video funktioniert nicht gut und du hast noch diesen Misserfolg sozusagen im Nacken, dass du dann schon anfängst, während das andere Video gerade noch bombt und dann ist man so, ach ja, das ist schon wieder für die Katze irgendwie.
Ja,
so.
Aber ja. Ich finde das total spannend. Wir sind jetzt schon so direkt so richtig tief eingetaucht, aber das ist, glaube ich, auch richtig so. Weil ich finde, also wir sprechen jetzt davon, ein erfolgreiches Video ist dann erfolgreich, oder zumindest war das jetzt gerade die Messlatte, die wir angelegt haben, wenn es halt gut klickt, wenn es gut funktioniert. Und ich sehe das genauso, natürlich, das motiviert krass. Ne? Wenn du ein Video hast, was gut klickt, das motiviert, das boostet einen, das gibt einem Schwung für das nächste Projekt, ja, und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite steckt man manchmal auch nicht drin. Du hast zwar jetzt gerade gesagt, guter Content setzt sich durch, ja, auf jeden Fall, aber manchmal setzt er sich vielleicht nicht so durch, wie wenn der Content mehr Glück haben würde, dass er mehr ausgespielt
absolut
wird oder so. Ne?
Absolut, ja.
Und dann ist es halt so, das sind die Momente, wenn du in jedes Video quasi unabhängig davon, also jetzt gar nicht so unbedingt diesen Klickerfolg im Hinterkopf hast, sondern einfach denkst, ich möchte ein maximal gutes Video machen. Und wenn du da natürlich voll reingehst, dann ist natürlich etwas, was dann nicht funktioniert. Da muss man sich, glaube ich, wirklich irgendwie andere für sich selber Argumente suchen, dass man danach nicht in so ein Loch reinfällt. Vor allem, absolut, wenn man halt in einem, also wahrscheinlich ist es sogar egal, in was für einem Rhythmus man ist. In einem Monatsrhythmus sagst du, okay, ich habe jetzt ein Video im Monat, wenn das richtig reinscheißt, ja, das ist ja irgendwie, das ist dann zwar nur eins, aber das ist ja dann, dann bleibt ja quasi dieses eine Video, was nicht funktioniert hat, ganz schön lange stehen als das aktuelle Projekt sozusagen.
Das ist richtig,
was ich meine? Also,
ja, ich finde es ist wirklich tricky. Also die Klicks sind, also sich von Klicks abhängig zu machen, ist in der Tat sehr gefährlich, glaube ich, auch für die Psyche. Und trotzdem kann ich mich da nicht ganz von frei machen. Ich komme ja so ein bisschen auch aus dem Racing und ich glaube, da kann man sich auch damit beruhigen, wenn man sagt, okay, ich bin hier, um das bestmögliche Rennen zu fahren und trotzdem schaut man am Ende ja auch auf die Ergebnisliste. Mhm. Und ich glaube, das sind so, ich mache das natürlich, weil es mir Spaß macht. Also der Aufwand ist viel zu groß und am Ende wird man dann auch nicht reich damit, als dass man diesen Job machen würde, wenn man da nicht wirklich verbrennt und Bock drauf hat. Und das tue ich und vieles daran macht mir wahnsinnig viel Spaß und deswegen allein darin steckt auch schon sehr viel und auch der Luxus, das dann zu einem gewissen Grad bezahlt machen zu dürfen, ist ja völlig absurd, ne? Das habe ich vielleicht für mich auch noch nicht ganz rausgefunden, wie man das so wirklich psychisch hygienisch macht sozusagen.
Wie es bei dir durchkommt.
Ja, tatsächlich ist es, wie Flo angesprochen hat, ist natürlich immer ein, also die Aufrufzahlen sind natürlich irgendwo schon nach außen hin immer ein Indikator, ob ein Projekt erfolgreich war, aber wenn wir immer als best oder als gutes Beispiel unser Projekt nehmen, sowohl im Sommer als auch im Winter nach Finnland, wo wir irgendwie unterwegs waren, nehmen das mal ran, die waren klicktechnisch einfach echt nicht gut. Man muss dazu sagen, ich glaube jetzt auch Real Talk, hier gibt es ja auch immer die maximale Wahrheit. Ich glaube, diese Winternummer jetzt, ich glaube, das war bei uns beiden die schlecht funktionierendsten Videos seit,
ja, total,
keine Ahnung wann, in Bezug auf Klicks. Aber ja, in Bezug auf die innere Zufriedenheit und das Erlebnis, was dahinter steckt und die gute Zeit, die man hatte und dann aber auch, wie du jetzt sagst, es macht dir auch einfach Spaß, dann hier zu sitzen, das zu schneiden und dann wieder eigentlich stundenlanges Grinsen im Gesicht zu haben, wenn man immer denkt, erstens krass, was wir erlebt haben und dann, was da irgendwie alles passiert ist und wie von, wie sagt man, von Gott geküsst man denn ist, dass man das machen darf und kann, ist natürlich dann irgendwie eine coole Sache, aber es, also wir haben vorher auch schon gesagt, das wird nicht so, wie du auch gesagt hast, bomben wie halt irgendwie irgendwas anderes, wo wir genau wissen, okay, das kickt halt die Leute und da bist du wieder bei diesen Themen, die auch in deinem Video ja gelaufen sind, was bei MTB YouTube sich irgendwie falsch dreht. Das Erlebnis war geil, es waren Bilder, die man, glaube ich, nicht so oft gesehen hat. Es war, glaube ich, auch irgendwie kurzweilig, aber es war einfach ein bisschen fernab von der Realität von vielen Menschen, weil wir waren einfach im Winter irgendwo in Finnland ein Fatbike fahren. Wie viele Leute machen das? Und das war dann, wenn man das zusammennimmt auf das nach außen hin, ob es erfolgreich war, würde ich sagen, nach außen hin, für die Leute, die einfach auf einen Kanal schauen, war es jetzt kein erfolgreiches Video. Für uns aber ein super erfolgreiches Video und ich glaube aber auch für alle Partner oder Brands, die mit uns zusammenarbeiten oder was auch immer, glaube ich auch wiederum ein erfolgreiches Projekt, weil ich sag mal, ja, man ist halt irgendwie auch auf coolen Bildern zu sehen, man ist irgendwie supportet Leute, die auch mal was anderes machen, als einfach irgendwie immer nur negative Schlagzeilen und sonst irgendwie was. Von dem her, deswegen bin ich ja auch da Freund von, auch bei mir auf dem Kanal, um da nochmal drauf einzugehen, bei mir ist ja irgendwie ein absoluter Wechsel da drin. Ich bin ja im Endeffekt keine Redaktion, ich bin ja niemand, der einfach nur testet, aber ich bin auch niemand, der jetzt beispielsweise wie Flo im Prinzip eine feste Partnerschaft hat und dann sich innerhalb dieses Kosmos Themen im Prinzip sucht, sondern bei mir ist eigentlich voll der Bauchladen mit allem möglichen Zeug und das finde ich schon irgendwie cool. Aber es ist schwierig in Worte zu fassen, ob das am Ende, also für mich war es erfolgreich, aber nach außen hin, glaube ich, ist es einfach für die Leute kein erfolgreiches Video gewesen.
Aber ich finde, da kommen wir der Wahrheit auf jeden Fall schon näher, weil was dann ja definitiv blöd ist, wenn die Produktion oder die Arbeit in Anführungszeichen keinen Spaß macht und das Ergebnis nicht passt, ja, dann wird es ganz schwierig, wenn die Produktion und die Arbeit Spaß macht, aber der Klickerfolg sozusagen bleibt aus, dann ist es nicht so dramatisch. Und deswegen wahrscheinlich immer gut darauf zu achten, dass die Arbeit einem Spaß macht und dass man sich nicht vollkommen davon abhängig macht. Und spannenderweise habe ich auch mal zwei Finnland-Videos gemacht, die vergleichsweise auch nicht so gut funktioniert haben. Vielleicht liegt es auch einfach an den Finnland.
aber ja.
Nee, aber und trotzdem werde ich auf diese Videos viel öfter angesprochen als auf alle anderen Videos. Und ich bin mir sicher, dass das in eurem Fall auch so ist.
Genau, das ist nämlich ein Punkt, den ich da noch hinzufügen möchte zu dem, was Toffer auch gesagt hat. Die Videos haben nach außen hin, wenn du Zahlen anguckst, nicht gut funktioniert.
Ja.
Aber sie haben, was unsere Community-Bildung und Bindung angeht, extrem gut funktioniert. Wir haben so viel Feedback bekommen zu diesen Videos. Und dann kann man natürlich sagen, okay, also es gibt halt einfach verschiedene Ebenen, auf denen Videos funktionieren können. So, ne? Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, Max, ich glaube, das, was man, also die größte Sicherheit, kann man sagen, hat man, wenn man sagt, naja gut, ich gestalte wenigstens die Produktion und das Erlebnis so, dass auch wenn alles andere schief geht, kann ich sagen, ich hatte eine geile Zeit, ich hatte Spaß mit diesem Video und ich habe das gerne produziert. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, klar, es ist natürlich geil, wenn es bombt, wenn es klickt, wenn es durch die Decke geht, weil das ist halt der Indikator, der nach außen hin als allererstes sichtbar ist. So Leute, die da nicht in der Materie stecken, die sehen Klicks, die sehen Abozahlen und die denken, das ist quasi, logischerweise, das ist halt die Messlatte, die angelegt wird. Aber es gibt immer noch der dritte Punkt und der ist halt, wie bildet sich eine Community, wie echt ist diese Klicks, wie nachhaltig ist sozusagen, sind die Zuschauenden, die auf dem Kanal sind. Und das würde mich mal bei dir interessieren, Max. Du hast ja Videos, die extrem in so eine, also jetzt aus meiner Perspektive sind die, haben die sehr viel Recherchearbeit, bringen die mit sich. Also du haust wenig einfach so Vlogs raus, machst du manchmal auch mit dem Bikepacking und sowas, erinnere ich mich dran. Aber du machst ja schon Videos, wo du im Vorhinein dir viel Gedanken machst, oder? Du gehst jetzt selten los, schnappst dir eine Kamera und sagst, ey, ich mach mal einfach und guck mal, was passiert. Ja. So. Das heißt, es sind ja schon Videos, die irgendwie so ein bisschen in so eine journalistische Richtung gehen. Und wie wichtig und wie sehr siehst du, dass da sich eine Community bildet bei dir und wie wichtig ist dir das zu befüttern oder zu am Leben zu erhalten, ist das schönere Wort dafür eigentlich?
Also ich würde sagen, also ich würde das schon auch ein bisschen als, also jetzt wird es hier richtig unternehmensberaterisch, aber ich würde schon auch sagen, dass das ein bisschen der Markenkern von meinem Kanal ist. Und ich glaube, dass die Leute dafür auch auf meinen Kanal kommen, zu einem gewissen Grad. Das ist auch die Art von Videos, die mir Spaß macht, einfach am Ende des Tages, das so anzugehen. Das fühlt sich für mich richtig an und das macht einfach Spaß. Und ich finde es auch fast schon angenehmer, das so zu machen und mit einem fertigen Plan auf den Dreh zu gehen, als irgendwo einen Trail-Adventure zu machen und dann im Nachgang eine Woche lang im Schnitt zu sitzen und da irgendwie eine Geschichte draus zu basteln. Das ist auch kreativ total spannend, aber das laugt mich viel mehr aus, als wenn ich davor 3-4 Tage an einem Skript rum recherchiere, bis ich dann rausgehe. Krass, und das mache.
Ja. Ja.
Und genau, ich glaube, am Ende ist Platz für beides in der YouTube-Welt und es gibt Menschen, die beides schätzen. Es gibt manche Menschen, die nur eine Art von Videos schätzen sozusagen. Und ich freue mich, dass es so funktioniert, wie es funktioniert.
Voll. Also worauf ich noch mal ein bisschen hinaus wollte, wie wichtig ist dir jetzt abseits des Klickerfolgs, dass quasi eine Community entsteht auf deinem Kanal?
Ah.
Jetzt kommt wer?
Bung. Toffer, weißt du, wer einer meiner liebsten Partner ist? Unserer liebsten Podcast-Partner?
Ich kann es mir vorstellen. Es hat auf jeden Fall mit Snacks, Nuss, Mousse, Nüsse, Frühstück, Trockenfrüchte, richtig, Proteine etc. zu tun.
Richtig. Es ist Koro. Toffer, und wir spielen heute ein kleines Spiel. Und zwar sagst du mir deine drei Top-Koro-Produkte. Let's go.
Auf der Nummer 1 ganz klar die gefrierte trockenen Erdbeerscheiben. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Schmackofatz.
Ja.
An der Nummer 2, und die haben sich echt nach vorne geschoben, sind die gepufften Bio-Mangos.
Ja, die finde ich auch gut.
Boah, ja. Die sind richtig lecker. Also Leute, bestätigen
ich mit
diesen. Die sind schon richtig, richtig gut. Und auf der Nummer 3 auf jeden Fall einen All-Time-Klassiker. Und die landen immer wieder in der Top 3, die Bio-Pistazienschnitte.
Die ist auch sehr lecker. Diese knusprige, ne? Diese, mit dieser Waffel und so. Sehr, sehr gut. Ich bin mal ein bisschen mehr auf der Müsli-Zutaten-Seite. Ich bin mal wieder bei Nussmusen, aber ich habe heute was ganz Spezielles dabei. Zum einen habe ich das Mandelmus Pumpkin Spice. Hast du sowas schon mal gegessen? Ey, das schmeckt so geil.
Du bist so ein Genießer.
Es ist herrlich. In so einem schönen Müsli mit so Haferflocken und so. Und ich habe noch ein weiteres, auch was Nussiges, aber eher so ein Brotaufstrich. Und zwar nicht das Pistazienmus, das gibt's ja auch, sondern die Pistaziencreme. Ist im Prinzip so ein süßer Brotaufstrich, aber mit Pistazien. Zeug, lecker. Kann man auch in so ein Croissant sich reinmassieren und so. Ganz, ganz herrlich. Und bei den Snacks ist auf die absolute Nummer 1 gewandert. Ich weiß nicht, ob du die schon mal hattest, aber kennst du diese Linsenchips?
Ja.
Junge, ich bestell die immer in diesen 16er-Packs. Die fregelt unsere Familie rauf, Tag ein, Tag aus. Richtig gutes Ding.
Richtig
Leute,
gut.
Ihr habt jetzt hier 6 richtig gute Dinger, aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viel mehr bei Koro. Checkt das gerne mal aus. Link findet ihr in der Videobeschreibung und mit dem Code ROLLER. Alles groß geschrieben, richtig?
Richtig, absolut
richtig. Könnt ihr ein bisschen sparen, checkt das auf jeden Fall aus. Koro, gutes Ding, guter Partner, weiter geht's.
Bohnen und Linsen, lassen uns beide grinsen.
Um ehrlich zu sein, nicht so unglaublich wichtig. Also ich würde eher sagen, das ist ein Beiprodukt. Also ich wäre zum Beispiel völlig fein damit, wenn Menschen auf ein Video von mir klicken und sich das anschauen und sich denken, ja, war cool, habe ich was mitgenommen irgendwie, und dann klicken sie auf 5 Videos nicht und dann klicken sie auf das 6. wieder. Das wär für mich vollkommen in Ordnung. So. Ist es bei euch anders? Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen.
Wir haben das ein bisschen beobachtet bei uns, dass sich eine Community irgendwie bildet, weil man halt immer wieder selbe Kommentatoren sieht und dann merkt man, okay, da gibt's Leute, die verfolgen einen seit Tag 1 und dann denkst du dir so auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite, okay, irgendwas stimmt nicht.
Ja.
ich weiß nicht, aber man wird ja irgendwann, wird man ja einer Person auch ein bisschen überdrüssig oder so, aber es gibt halt Leute, die sind echt am Start und die sind schon ewig am Start.
Das nehme ich bei mir aber auch so wahr. Also diese Leute gibt es definitiv. Und mit denen bin ich dann auch irgendwie in Interaktion. Und das finde ich super und spannend. Das, was ich halt völlig krass finde, bei euch, aber zum Beispiel auch bei meinen ehemaligen Kollegen Richie und Tobi von GCN, was ein Podcast für eine Community bedeutet und wie sehr und wie stark das Ganze befördert. Weil wenn ich dann sehe, dass da Leute Memes online basteln und dass sich einfach so Running Gags etablieren, die irgendwelche Kommentarsektionen übernehmen, das finde ich schon völlig crazy und aber auch eine Art auch sehr bewundernswert und sehr geil.
Ja, der Podcast ist auf jeden Fall wild.
Ich glaube, der Podcast hat definitiv auch dazu geführt, dass der Community-Building nochmal auf ein nächstes Level gehoben wurde, muss man irgendwie tatsächlich sagen, weil ich glaube, wir hatten natürlich vorher schon auch irgendwie unsere Leute, die uns folgen und die Videos, beide Videos geschaut haben oder vielleicht irgendwie nur auch bei einem irgendwie zugesehen haben, aber durch diesen Podcast kam so krasse, also so eine krasse Community da irgendwie noch dazu oder so viele Leute, die, und das Interessante ist, die wissen ja so viel über einen, weil natürlich kannst du dann am Ende in so einem Podcast viel mehr sich öffnen oder viel mehr von dir zeigen als im Endeffekt in einem Video von 15 Minuten. Von dem her ist das total spannend. Aber genau auf deine Frage, ob wir oder ob ich das irgendwie gut finde oder irgendwie Bock habe auf dieses Community-Bilden. Also auch wieder, ich freue mich mega irgendwie darüber und finde es voll geil, wenn immer Leute irgendwo sind und einen anquatschen und man irgendwie nette Leute hat, mit denen man sprechen kann. Aber ich bin da auch wiederum so wie du. Es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn die nicht mich nicht erkennen würden. Also es geht jetzt raus an alle Leute, ich freue mich immer, wenn ihr kommt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, ich komme irgendwo hin und es ist Saisoneröffnung am, was weiß ich was, Trail. Und ich laufe dahin und es wäre jetzt geil, wenn alle Leute kommen würden und es abfeiern. Also so bin ich auch nicht. Das ist irgendwie, es ist komisch, weil dieses YouTube-Thema ist, ich lade was hoch, ich mache mir Arbeit und lade es hoch und das ist dann aber irgendwie so ein bisschen weg in meinem Kopf und das sehen dann halt im besten Fall echt einige Leute, aber das habe ich gar nicht, das in meiner Realität findet das gar nicht so richtig statt, dass das so viele Leute überhaupt sehen. Das ist einfach dann so, dann sind wir wieder irgendwie bei dem Thema Klicks, das sind dann halt irgendwie so Zahlen, die geistern dann da irgendwie auf einem Kanal rum und die siehst du dann, Aber krass wird es halt erst, wenn du irgendwo auftauchst und keine Ahnung, ich weiß nicht, was für ein Event, sagen wir einfach irgendwie mal Willingen oder so, irgendwie bist du beim Bike-Festival und du wirst echt von einigen Leuten angequatscht. Das finde ich dann halt wiederum irgendwie krass spannend irgendwie so, weil da siehst du eigentlich mal, wow, okay, es schauen ja echt viele Leute irgendwie doch alles an.
Das ist ja echt, das bedeutet ja tatsächlich was, was ich hier mache,
Und also ich freue mich da, wie gesagt, über jeden Kontakt und jeden, der quatscht, weil es sind immer nette Leute. Ich habe noch nicht ein einziges Mal irgendjemanden gehabt, wo ich sagen würde, okay, das ist irgendwie, der hat wahrscheinlich keinen Bock auf die Videos und war jetzt irgendwie so ein bisschen negativer Kommentar, sondern eigentlich immer nette Leute. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich deswegen YouTube mache, um in irgendeiner Art und Weise so im Rampenlicht zu stehen, um keine Ahnung, Fußballstar-mäßig erscheinen, angejubelt zu werden.
Ich hab mal eine andere Frage noch zu eurer Zusammenarbeit auch. Und also mir tut es auch ein bisschen leid für die Leute, weil das ist ja ein komplettes YouTuber-Werkstattgespräch heute einfach.
Das macht nichts, das müssen alle durch jetzt einfach.
Das können wir ertragen.
Aber woher stammt bei euch die Entscheidung, dass ihr zum Beispiel jetzt von dem Finnland-Abenteuer beide quasi dasselbe Video hochladet? Also es ist ja nicht so, dass dann Teil 1 bei Freeride Flow stattfindet und Teil 2 bei Toffer, sondern ihr macht ja zwei unabhängige Projekte, die aber dieselbe Story erzählen auf eine Art und Weise.
Das haben wir viel drüber gesprochen schon. Ich finde es auch nach wie vor nicht optimal. Wir sind dran, das ein bisschen zu ändern, weil eigentlich, also es ist so entstanden, weil wir halt beide dasselbe erlebt haben und nicht den Punkt gefunden haben, an dem man es hätte sinnvoll für uns irgendwie trennen oder aufteilen können. Aber wir haben jetzt ja weitere gemeinsame Projekte zusammen und da werden wir es ein bisschen anders machen, weil irgendwie ist es halt dann doch ein bisschen redundant, ne? Also die Videos unterscheiden sich immer wieder. Toffer ist eher ein Verfechter, der sagt, ja, lass es einfach so machen.
Ja.
Ich fände es eigentlich auch geiler, wenn wir dafür eine andere Lösung finden. Ich hatte aber auch bisher keine richtige, konkreten Vorschlag.
Deswegen war ich auch Verfechter, das so zu lassen, weil du keinen konkreten anderen Vorschlag hast. Und da habe ich gesagt, gut, dann lass lieber so machen, weil wir können es jetzt irgendwie, wo teilen wir das auf? Machst du Motorschlitten und Husky? Und dann mache ich irgendwie das andere und dann bietet aber jetzt an diesem Winter-Adventure so, dann bietet es ja rein theoretisch schon für ein Video gar nicht irgendwie so viel. Und im Sommervideo war es ähnlich. Da sind wir halt auch, muss man dazu sagen, jetzt auch nicht mit einem wirklichen Skript oder einem Plan oder irgendwas rangegangen, sondern wir sind einfach nach Finnland geflogen und los ging's. Und ich sag mal, das Interessante war wirklich auch die Menge an Content. Weil da war jeder von uns, glaube ich, so motiviert. Ich hatte wahrscheinlich schon ungefähr 2 Stunden da Videocontent, da sind wir noch nicht mal mit dem Flugzeug abgehoben.
Ja, aber ist furchtbar, oder? Also das ist eine Katastrophe. Das war
Wahnsinn. Also das ist alles durchgucken Wahnsinn, aber es war dann so vollkommen gehypt. Und da haben wir auch nicht das geschafft, sozusagen, ey komm, mach du den Hinflug und mach den ersten Tag und dann mach ich den. Das haben wir auch nicht geschafft, sondern jeder hat aufgenommen und dann haben wir auch gesagt, okay, wie könnten wir das aufteilen und haben auch da keinen Absprung gefunden. Aber jetzt haben wir
am kommenden Wochenende
oder jetzt sind wir unterwegs.
Dürft ihr noch nicht drüber reden, leider, ne?
Nee, wir dürfen über nichts reden. Aber Max, ich habe mal noch eine Frage jetzt an dich, ne? Also mit anders dieser Einladung hier war ja unter anderem auch, dass du ein Video gemacht hast auf YouTube, wo du im Prinzip darüber gesprochen hast, dass du das Gefühl hast, dass auf Mountainbike-YouTube ein bisschen was falsch läuft. Und das fand ich super spannend, das Video. Das habe ich mir, weil das auch so Themen sind, die wir auch immer mal wieder so angesprochen und angerissen haben. Und da sagst du ja so ein bisschen, dass YouTube sich für dich, also Mountainbike-YouTube, sich für dich ein bisschen redundant und langweilig anfühlt. Kannst du das nochmal so, also woran liegt das, dass sich für dich irgendwie ein bisschen komisch und falsch anfühlt? Weil vielleicht hat nicht jeder das Video gesehen, also schaut euch auf jeden Fall das Video an, klar, aber trotzdem nochmal so Quintessenz.
Also in dem Video sind es ja 3 Punkte, die ich da so ein bisschen aufmache. Das ist, ich handle kurz die ersten 2 schnell ab, weil die sind einfacher. Das eine ist irgendwie dieses Thema Negativität in Titeln und Thumbnails. Dass das halt leider einfach funktioniert, aber dass das meiner Meinung nach der Branche und der Plattform insgesamt nicht so gut tut. Das zweite war dieses Thema Werbung und Abhängigkeit von der Industrie. Da können wir entweder noch detailliert drüber sprechen oder die Leute schauen sich das Video an. Also kurz zusammengefasst war der Punkt, okay, solange man damit transparent umgeht, ist das, glaube ich, für alle vollkommen in Ordnung. Und grundsätzlich sehe ich da aber schon noch Optimierungsbedarf an der einen oder anderen Stelle in der Branche. So kann man das, glaube ich, sagen. Und genau, das Dritte Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute irgendwie so auch wahrgenommen haben in den Kommentaren, ist so dieser Punkt, dass man oftmals, wenn man YouTube dann öffnet und neue Videos werden hochgeladen und man sieht die Titel und die Thumbnails, dass man sich so ein bisschen so denkt, ah ja, kenn ich irgendwie, ich habe das Gefühl, ich weiß, was da jetzt kommt. Und ich persönlich habe jetzt nicht so gefühlt über die letzten Jahre seltener das Gefühl gehabt, dass ich so war, so wow, da muss ich draufklicken. Mhm. Das gilt gar nicht für einzelne Videos und das gilt auch gar nicht für den einzelnen Creator, die einzelne Creatorin. Das ist mehr so ein übergreifendes Gefühl einfach. Und das, glaube ich, liegt auf der einen Seite natürlich darum, dass ich halt absoluter Hyper-User bin und mutmaßlich viel mehr Zeit auf YouTube verbringe als Durchschnittszuschauer, Zuschauerin und dass ich da viel mehr mitkriege. Aber ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, dass gerade die großen Creator in Anführungszeichen halt alle unter einem Zeit- und einem Leistungsdruck stehen. Und da sind wir jetzt ja wieder bei dem, was über das wir am Anfang auch gesprochen haben. Da geht es dann auch darum, irgendwie, dass Videos funktionieren müssen, weil man mit Partnerdeals gemacht hat und unter Umständen seine Miete damit bezahlt und so weiter und so fort. Und das führt dann eben meiner Meinung nach oftmals zu dem Effekt, dass man sich an bestimmten Formaten oder Themen bedient, die man selber oder die andere Leute schon mal auf dieselbe oder eine ähnliche Art und Weise gemacht haben und wo man weiß, okay, das funktioniert hier auf dieser Plattform, das wird schon irgendwie klicken und damit werde ich ein halbwegs erfolgreiches Video produzieren. Und dadurch ist es halt so ein bisschen so ein Hamsterrad oder so ein System, das sich immer so selber wieder anschiebt, noch ein kleines bisschen. Aber ich glaube, meine Meinung, dass man halt dadurch auch ganz viele Leute verliert, die dann sich eben denken, ja, okay, das ist eh jede Woche nur dasselbe und das sind eh wieder nur 10 Tipps, wie ich meine Achse festschraube und so weiter und so fort, kenne ich alles schon. Und deswegen glaube ich, werden wir gut beraten, wenn wir da uns wieder mehr trauen würden sozusagen. Also wenn wir mehr Mut für Innovationen beweisen würden, hin und wieder, mit dem Risiko, dass Videos nicht funktionieren, aber eben mit der Chance, Menschen auf der Plattform zu halten und YouTube einfach dafür zu sorgen, dass das ein spannender Ort bleibt für Mountainbike-Content.
Ja, gibt ganz viele Punkte, bei denen, also sehe ich genau, habe ich bei mir selber auch beobachtet. Ich mache so die Startseite auf und du siehst so und dich schreien halt diese YouTube-Titel an und diese diese YouTube-Sprache. So muss es aussehen und dann wird es funktionieren. Und du, je länger du dich auf der Plattform bewegst und je länger du konsumierst, aber auch kreierst selber, desto mehr siehst du, dass die Matrix dahinter, nenne ich es jetzt einfach mal so. Mhm. Ne? Du checkst sofort, okay, der Titel ist so aufgebaut, das Thumbnail ist so aufgebaut, das soll so ein Video sein. Und es geht in erster Linie, oder es geht ja ganz oft auch gar nicht so sehr darum, dass da der Inhalt des Videos auch wirklich das bedient, was Titel und Thumbnail sagen, sondern es geht ja in erster Linie erstmal darauf, dass der Klick da ist und so weiter und so fort. Ja. Ich finde aber eine Sache, also ich stimme dir in allem zu, was du sagst, in fast allem, zwei Sachen nicht. Zum einen, zum einen ist es so, dass das war ein Punkt in dem Video, wo ich so ein bisschen, da hatte ich das Bedürfnis, da hätte ich gerne was zu dir gesagt, aber.
Ja, ist ja sehr gut, dass wir jetzt reden dann.
Genau. Ne? und zwar. Also zumindest, ich kann da natürlich nur aus meiner Perspektive sprechen, aber bei Toffer weiß ich es auch, dass wenn wir Kooperationsvideos machen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Max, aber die sind eigentlich nie an einen messbaren Klickerfolg gebunden. Also es ist immer schön, wenn das funktioniert, aber von uns bezahlt keiner seine Rechnung damit, dass quasi ein Video gut performen muss, sonst kann er nicht seinen Lebensunterhalt bezahlen. Weißt du, was ich meine?
Und kann ich direkt was zu sagen? Ist bei mir auch nicht so. Also ich werde nicht vergütet, wenn das Video, also ich kriege nicht mehr Geld, wenn das Video 30.000 Klicks hat, als es 20.000 Klicks hat.
Genau, ja.
Und trotzdem, glaube ich, ist da ein Druck, den, also ich gehe jetzt mal nur auf mich, da ist ein Druck, den ich mir selber mache, dass Videos gut funktionieren, weil ich ja am Ende des Jahres trotzdem dann irgendwie wieder in Verhandlungen gehe oder Firmen bestimmte Videos anschauen und bei denen quasi schon mal irgendeine Art von Werbeintegration stattgefunden hat und sich gucken, okay, hat das funktioniert und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, ist es weniger ein Druck, der dann seitens Partnern und Industrie kommt, sondern vielmehr einer, den wir uns selber machen in dem Moment.
Mhm. Und ich glaube, dass wir diesem Druck auch ein bisschen als Creator, ich spreche jetzt aus Creator-Sicht, ja, entgegenwirken können, indem wir Partnern klar machen, dass Klicks nicht alles sind, sondern dass es eben auch um viel mehr geht. Und manche Partner, viele Partner haben das auch schon verstanden und checken auch, okay, Reichweite und Klicks ist halt nicht alles, sondern ich will mich ja auch mit dem, was da passiert auf der Plattform, als Marke identifizieren können. Und das ist ja schon auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn es Marken nur darum ginge, Reichweiten einzukaufen, dann würden wir alle drei hier nicht irgendwie große Partner am Start haben, sondern dann gäbe es halt andere Creator, die viel größer sind als wir. Ne? Also es hat ja auch irgendwie was damit zu tun, was man so als also verkörpert, so als Marke, als Person, wie auch immer so. Das Ganze ist ja immer verschmolzen bei YouTube. Und die zweite Sache habe ich gerade vergessen, Toffer, jetzt musst du was fragen.
Die zweite Sache war wahrscheinlich deine Werbekennzeichnung.
Nee.
Gut.
Nee, ich meinte was anderes.
Aber da, also da kann ich auf jeden Fall einhaken, weil das sehe ich, also da haben wir auch immer einen Punkt, wo Flo und ich oft drüber reden, weil ich glaube, es gibt wenig Videos, bei denen wir mittlerweile nicht irgendwie oben Werbung stehen haben, weil wir uns sagen, wir kennzeichnen lieber, so blöd es jetzt klingt, lieber zu viel als zu wenig, sagen wir mal so, und rein theoretisch bist du ja durch so ein Werbekennzeichnungspflicht auch irgendwie dazu angehalten, logischerweise das zu erkennen zu geben, dass es sich halt im Endeffekt um irgendeine Werbung handelt oder dass dort halt irgendwie Produkt im Prinzip vorgestellt wird und dann dafür eine Gegenleistung stattgefunden hat. Soweit ich mich erinnere, zählt auch dieser Klick gar nicht, den du machen kannst auf diese YouTube-Informationen, wo dann irgendwie drinsteht, hier dieser Content ist paid oder dieser Content ist irgendwie in Partnerschaft, ist eine Werbepartnerschaft und dann taucht das irgendwie für 5 Sekunden am Anfang mal auf und ist dann weg. Genau, deswegen ist bei uns wirklich so, dass wir viel kennzeichnen, wo wir halt sagen, okay, da ist auch in irgendeiner Art und Weise hat da eine Kooperation stattgefunden, aber sehen auch, dass halt ganz viele da draußen ihren Content so gut wie gar nicht kennzeichnen. Und dann ist aber das Interessante, was wir dann halt immer erleben, dass halt Personen kommen und sagen dann, okay, es ist halt super viel Werbung bei euch, nur noch Werbung. Wohingegen andere, sag ich mal, im Endeffekt das Ähnliche machen wie wir und stellen auch Produkte vor, aber das ist halt keine Werbekennzeichnung so drin. Und dann ist immer so ein bisschen, naja, da ist es ja, die Person macht es ja so aus guten Stücken, weil die einfach so eine nette Seele ist und möchte irgendwie uns dann hier ein bisschen was zu dem Teil irgendwie zeigen. Und das ist tatsächlich was wir auch häufiger beobachten, weil es ist, glaube ich, also es findet einfach selten statt, dass du das irgendwie siehst, dass jemand sinnvoll oder richtig oder überhaupt kennzeichnet in unserem ganzen Segment.
Ja, also eigentlich müssten wir uns da jetzt einen Anwalt, Anwältin dazu holen, aber so wie ich das verstehe, gibt's oder also ich habe mich da mal mit auseinandergesetzt, als ich mich eben selbstständig gemacht habe. Und so wie ich das verstehe, gibt es verschiedene Kategorien von Werbedienstleistungen sozusagen. Und du hast zum Beispiel die Kategorie Product Placement, wo ich jetzt beispielsweise ein Merida-Fahrrad zur Verfügung gestellt bekomme, in dem Video aber gar nicht über dieses Fahrrad spreche, sondern darauf einfach nur unterwegs bin. Ja. Und das verlangt eine andere Kennzeichnung, nämlich nur eine am Anfang, genau, als zum Beispiel, wenn jetzt mir Focus ein Rad hinstellt und ich in dem Video ausschließlich über dieses Fahrrad spreche, mit dem Ziel, es zu verkaufen. Ja. Und deswegen, den Unterschied gibt es da auf jeden Fall und der verlangt unterschiedliche Formen von Kennzeichnung. Was ich ja vorgeschlagen habe und wo ich auch eigentlich dahinter stehe, ist halt dieser Punkt, dass man einfach grundsätzlich immer die Beziehung zu den Firmen, über die man spricht, offenlegt. Und ich glaube, damit wären wir schon ziemlich viel weiter. Also wenn ich mir jetzt dann anschaue zum Beispiel, dass in der letzten Woche irgendwie gefühlt 10, 15 Avinox-Videos online gegangen sind, dann steht ungefähr bei einem Drittel oder sowas irgendwo Werbung. Und dann frage ich mich aber schon, naja gut, wie ist das jetzt bei dem anderen Drittel? Habt ihr das im Rahmen eines tatsächlichen Magazintests quasi in Anführungszeichen zur Verfügung gestellt bekommen, dieses Rad, und schickt es danach wieder hin? Habt ihr Geld bekommen, dass ihr dieses Thema aufgreift und habt aber redaktionelle Freiheit in dem, was ihr da sagt und so weiter und so fort? Und ich glaube, wenn man diese Fragen einmal beantwortet, dann ist eigentlich schon relativ viel gewonnen. Ja. Und also da würde ich jetzt in euren, also so, ist jetzt ohnehin nicht an mir, das irgendwie zu judgen, und das war ja auch nie das Ziel von dem Video. Aber also bei euch sehe ich das schon ziemlich klar gekennzeichnet immer, deswegen also gab es auf jeden Fall keinen Grund, sich angesprochen zu fühlen.
Nein. Also wir finden es einfach nur, also generell möchten wir, wenn wir über das Video jetzt hier sprechen, gar nicht irgendwie, also wir möchten einfach mit dir über die Themen sprechen,
weil wir die selber super
spannend und interessant finden. Es geht jetzt gar nicht darum, uns hier irgendwie als Creator da rauszureden oder sonst irgendwas. Ja. Das soll überhaupt nicht Ziel dieses Podcasts sein. Wir fanden es halt nur so spannend, weil wir das Video geguckt haben und gesehen haben, okay, krass, du sprichst super, super viele Themen von denen an, die wir uns hier als Sprachnachricht täglich um die Ohren hauen, weil wir haben ja hier so eine kleine Selbsthilfegruppe gegründet. Und die hilft übrigens extrem viel, wenn man so in diesem Creator-Kosmos ist. Und das ist auch etwas, wo wir auch immer wieder sagen, ey, also ja, es muss natürlich auch passen. Du musst halt mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen du dich auch wirklich verstehst. Sonst macht es irgendwie keinen Sinn, sonst ist es nur so eine Zweckgemeinschaft. Aber wenn du das gefunden hast, wie oft sagen wir uns das? Also der nervt, aber trotzdem ist echt gut.
Ja.
Schlimmer Mensch.
Die Geschichte hinter dem Video ist eigentlich auch ganz spannend, weil ich hatte mir zu dem Zeitpunkt noch darüber hinaus, dass ich ja nur jeden Monat was hochlade, hatte ich mir sogar noch eine 2-monatige Pause gegönnt. Also
ja, das ist auch wichtig und gut.
Und dann hatte ich mir so ein bisschen überlegt, ja, womit starte ich wieder rein irgendwie? Und dann, ich habe das schon länger gespürt irgendwie, dann habe ich gedacht, naja, das ist ja irgendwie eine ganz gute Idee. Und dann habe ich dieses Video geschrieben. Auch eine ganze Weile gedauert, das irgendwie so zu formulieren und so auszudrücken, wie ich das meine, und ohne dann da irgendwie Menschen unnötig zu verletzen oder sowas. Und dann bin ich rausgegangen, habe es aufgenommen, habe es zusammengeschnitten, habe natürlich viel währenddessen mein komplettes Umfeld genervt und habe auch mit Richie mal länger telefoniert darüber. Und dann hatte ich dieses zusammengeschnittene Video gesehen und hab's komplett verworfen, weil ich mir dachte, nee, das ist irgendwie fühlt sich nicht ganz richtig an. Und bin ich jetzt, der hier nur, also da sind wir nämlich wieder, der nur einmal im Monat was hochlädt, der letztes Jahr 12 Videos gemacht hat, bin ich jetzt der Typ, der diese Diskussion anstehen muss? Habe ich das Standing in dieser Community, um all das zu sagen, sozusagen? Und dann habe ich es nicht gemacht, und dann habe ich irgendwie eine Woche später oder sowas nochmal mit Jasper telefoniert, also auch Jasper, und habe mit ihm da auch drüber gesprochen. Und dann war er aber auch so, nee, ja, sehe ich alles genauso, fühle ich. Und dann habe ich das Video nochmal komplett umgeschrieben, nochmal aufgenommen, und dann, dann ist es online gegangen. Da bin ich jetzt im Nachgang dann doch auch dankbar dafür, weil es ja offensichtlich schon irgendwie in vielen was ausgelöst hat. Inklusive mir, und mit dem Nachteil, dass ich mich jetzt da halt sehr dran halten muss und alles, was ich gesagt habe.
Der Rest der Welt kann weitermachen, wie er will. Naja, aber wie ist denn das jetzt? Also du hast jetzt das Video gemacht, und wie war denn so dann, also jetzt dein neuestes Video ist ja das Fahrwerk-Setup von Boni, ja, und so weiter und so fort. Wie fühlt sich das für dich an? Ist das jetzt vor jedem Video so, du überlegst dir ein Thema und dann denkst du, scheiße, nee, kann ich nicht, habe ich ja damals was gesagt. Ist schon so, oder?
Die Hürde ist ein bisschen höher als davor.
Ja.
Also ich kann jetzt dieses Jahr kein Top-10-Video hochladen, das ist mal klar. Ja. Aber das,
aber trotzdem, ja.
Nee, aber ich finde es gut. Ich finde, das ist so, das finde ich gut, das fordert mich heraus, das gibt mir eine Challenge. Und das Ziel des Videos war ja auch nicht zu sagen, wir müssen jetzt mit jedem Video die Welt neu erfinden. Ja. Es war ja einfach zu sagen, okay, lass mal mutig sein, lass neue Sachen ausprobieren. Ja. Das habe ich jetzt in den letzten 2 Videos, weiß ich nicht, ob ich das getan habe. Aber ja, wenn ich nochmal ein Top-10-Video mache, dann ist es so, und dann wird das bestimmt auch seine Berechtigung haben, vielleicht privater Natur oder sowas. Aber ja, man hat es schon im Hinterkopf, definitiv.
Es ist halt insofern auch interessant, weil ich finde auch, dass einen ja auch die Plattform an sich, also eigentlich, dass das Wahnwitzige an der ganzen Geschichte ist ja, wenn wir ausgehen von Nummern, Zahlen, Klicks und so weiter und so fort, wir arbeiten ja im Prinzip die ganze Zeit für diese Plattform.
Ja.
Weil am Ende ist es, ja, wir freuen uns, wenn ein Video viel geklickt wird, wenn die Leute das lange schauen, weil wir denken, geil, wir haben irgendwie was Gutes gemacht, aber wer sich eigentlich am allermeisten freut, ist halt die Plattform, in dem Fall YouTube. Und diese Plattform ist es ja auch, und da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Ansatz, auch mit dem Partnern irgendwie, also Man kann versuchen, da ne, gegen irgendwie ein bisschen gegenzuarbeiten und zu gucken und so weiter und so fort. Aber ich glaube tatsächlich, dass das in einem gewissen Maß begrenzt ist, dadurch, dass YouTube einfach funktioniert, wie es funktioniert. Und es ist echt schwierig, das zu durchbrechen. So, und da zu gucken, wo kann ich eigentlich wirklich ansetzen? Weil, also, ich glaube, wir können, jeder von uns hat schon Videos gemacht, wo du Sachen ausprobiert hast und denkst, oh, das ist eigentlich geiles Video. Geiler, geile Idee gehabt oder irgendwie cool umgesetzt, super viel Produktion reingesetzt und dann hat YouTube gesagt, nee, das ist es nicht, was wir hier sehen wollen. Erstens ist es nicht deine Zielgruppe, zweitens ist es ein Thema, was hier keinen zu interessieren hat und deswegen wird es auch gar nicht ausgespielt. Und dann machst du halt wieder irgend so ein dummes Irgendwas-Video und dann sagt YouTube, ja Mann,
geil,
let's go,
geil,
raus damit. So. So, das machen wir so.
Ja, also generell finde ich es halt, ich finde es komplett insane, wie sehr man sich von dieser Plattform abhängig macht. Und ich fand es noch viel, wilder damals bei GMBN. Weißt du, es war eine Firma mit 200 Angestellten, ne, insgesamt in Großbritannien. Krass. Da.
Ja.
Und es reicht ja, dass diese Plattform sich irgendwie, was weiß ich, leistet. Mhm. Und dann müssen die halt schauen, was sie mit den 200 Leuten machen. Kann man das von heute auf morgen dann irgendwie auf Twitch rüber transferieren sozusagen? Mhm. Also das ist ja, das finde ich wirklich komplett insane. Und was dieses sich der Plattform anpassen angeht, ja, das ist ein Stück weit so. Aber also ich finde zum Beispiel auch, man kann Spitze und irgendwie Boulevard, Deske, Titel und Thumbnails machen. Das Video muss halt liefern.
Genau, ja.
So, das ist das Ding. Und dann funktioniert das Ganze, glaube ich, auch so ein Stück weit.
Ja.
Aber wie ist es? Da hab ich direkt eine Frage zu, weil du sagst, die Plattform entwickelt sich und für die Plattform arbeiten und so weiter. Wie stehst du dem ganzen Short-Form-Content gegenüber? Weil es ja, Flo und ich haben da irgendwie drüber geredet, im Endeffekt, da gibt es ja jetzt auch kein Geheimrezept sozusagen, was jeder von uns weiß, aber so ein bisschen haben wir wahrscheinlich alle irgendwie eine Vorstellung, was wir machen müssten, dass irgendwie Shortform eigentlich ganz gut funktioniert mit einer Hook und dies und das und jenes. Aber wir sind auch so, dass wir es schon ganz interessant fanden, jetzt das irgendwie mal zu machen, aber irgendwie das auch nicht so richtig sehen oder nicht vieles als wirklichen Mehrwert irgendwie sehen und dann uns auch sagen, wir wollen eigentlich irgendwie unterhalten oder einen Mehrwert bieten in so einem Longform-Format und das ist wirklich im Short kaum bis gar nicht möglich. Aber wir sehen natürlich auch, so YouTube pusht natürlich auch irgendwie Shorts. Keine Ahnung, kannst du jeden Tag irgendwie belangloses Zeugs ins Internet knallen und dann wird der Algorithmus dir das dann irgendwann schon mal danken.
Da würde ich aber einhaken und sagen, du kannst auch jeden Tag belangloses Longform-Zeug ins Internet ballern.
Das stimmt.
Also ich glaube, da würde ich jetzt die Shorts nicht abwerten gegenüber Longform-Content. Natürlich ist der Produktionsaufwand unter Umständen geringer, weil du halt nur eine Minute produzieren musst. Ja. Wobei man ja diese Minute viel tighter produzieren muss. Und da muss ja viel mehr los sein, weil die Konkurrenz quasi anders denkt. Und ich finde Shortform aber eigentlich auch für uns insofern spannend, als dass man damit ja relativ günstig eigentlich Themen und Videos testen kann. Also gerade wenn man jetzt sagt, oh, ich will irgendwie ausprobieren und ich will mal schauen, Ernährung, funktioniert das irgendwie in der Mountainbike-Bubble? Dann wäre es ja relativ einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt mal 45 Sekunden Short irgendwie, schreibe mal ein Skript, nehme das auf und guck mal, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann kann man es ja auch nochmal in lang sozusagen bringen. Also ich finde es eigentlich eine geile Testplattform auf eine Art. Und ich persönlich habe schon Bock, da auch Sachen zu machen. Und darf ich leider nicht drüber sprechen.
Ja, das ist in diesem Podcast völlig in Ordnung. Das sind die Leute hier gewöhnt.
Nein, gar kein Thema.
Gehen nur mit Fragezeichen raus, immer die Leute nach einer Stunde Podcast.
Nee, aber ich finde es auch völlig berechtigt, wenn man sagt, Longform macht mir Spaß, das ist mein Ding und da spezialisiere ich mich drauf und das ist das, was ich hier auf YouTube mache. Also nicht alle Leute, die Radio machen, machen auch Fernsehen und das aus gutem Grund. So, völlig in Ordnung.
Es ist, ich habe noch so ein bisschen so eine spitze Frage, weil ich das immer wieder in den Kommentaren auch lese. Also wir reden jetzt hier gerade über YouTube auf einem also auf einem sehr hohen Produktionsniveau im Sinne von, also ich will jetzt uns nicht auf die Schulter klopfen, aber du steckst wahnsinnig viel Arbeit in so ein Video rein. Ich glaube, jeder von uns steckt viel Zeit, viel Arbeit, mittlerweile Filmequipment, das hat man früher, also das haben die teilweise nicht mal beim Fernsehen aktuell, was wir für Zeug verwenden, um hier Zeug zu produzieren, was hochwertig ist. So, und auch jetzt gar nicht nur auf der Produktionsebene, sondern auch auf der inhaltlichen Ebene. Du sagst, du schreibst dir wirklich Skripte, du überlegst dir das vorher, du recherchierst, du machst, du tust und so weiter und so fort. Manchmal lese ich Kommentare, wo Leute sagen, wow, ey, früher war YouTube so geil. Da hat jemand einfach eine Kamera in die Hand genommen, eine scheiß GoPro oder irgendwas und ist einfach los und hat irgendwas gefilmt. Und das war eigentlich YouTube. Sind wir mittlerweile zu überproduziert?
Auf eine Art sicherlich. Also ich nehme das auch so wahr, dass das viele Leute schreiben. Und ich finde es super spannend, dass diese ganzen Outdoor- und Survival-YouTuber, also so die Fritz Meinekes und sonst wie der Welt, die machen ja nach wie vor ganz viel mit einfach nur GoPro. Und dann gibt es eine Doku, wo eine Stunde lang irgendwie, die machen ja auch Fahrrad-Content, das ist ja absolut hilarious auch, ne? Und da wird eine Stunde lang Bikepacking-Adventure mit einer GoPro gefilmt und das schauen sich 1,5 Millionen Leute an. Und ich glaube, dass das eine sehr bewusste Entscheidung ist, weil natürlich wäre es für die überhaupt gar kein Problem zu sagen, ich nehme eine Filmcrew mit und das wird so eine geiler Dokumentarfilm. Und deswegen glaube ich, gibt es auf jeden Fall die Gefahr, über zu produzieren und gleichzeitig denke ich schon, also das ist ja, ich glaube, da ist man, wird man vor allem dem Anspruch auch an sich selber gerecht. Ich glaube trotzdem, dass es halt eine Kategorie Video gibt, die sehr stark von der Ästhetik lebt und wofür man das total braucht. Und da würde ich jetzt zum Beispiel, da haben deine Videos einen großen Anteil, Flo, weil das schaut man sich morgens auf der Couch an und das klingt geil, das sieht geil aus und so weiter und so fort. Und in der Kategorie Video wäre es natürlich, das lebt ja davon, dass es geil aussieht, unter anderem.
Danke.
Das lebt auch von deinem, das lebt auch von deinem Charakter und das lebt von der Story und so weiter und so fort, aber auch davon, dass es eben so aussieht. Das ist einer der Grundsteine sozusagen. Und es gibt anderen Content, da kann man das sozusagen auch mit als eine Dimension mit aufnehmen, aber es ist nicht so wahnsinnig wichtig, dass man das integriert. Also wenn ich finde, also da sind diese vielleicht diese Fritz Meinecke Videos ein gutes Beispiel. Also die leben halt einfach davon, dass es eine vollkommen krasse Story ist und dass er ein wahnsinnig charismatischer Typ ist. So krasse Story würde ich vielleicht auch noch hinkriegen. Charismatischer Typ, weiß ich nicht.
Kriegst du auch hin.
Da freue ich mich. Also so, deswegen habe ich immer Bock, mit dem Skript rauszugehen. Irgendwie. Und ich glaube, die Frage ist einfach, was will man? Und dementsprechend sich das zu überlegen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass junge Menschen, alte Menschen, wie auch immer, nicht davon abgeschreckt sind, dass die Produktionsqualität mittlerweile so hoch ist. Weil natürlich kannst du das nicht ab Tag 1 liefern. Also ich habe jetzt ja nach GmbN mir das auch überhaupt erst beibringen müssen, so zu filmen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt beim letzten Video, jetzt wird es kurz nerdig, die letzten Videos, die ersten Male mit in S-Log gefilmt quasi, weil mir ein Freelancer mal gesagt hat, Junge, was machst du eigentlich? Leg mal los damit. Und ich habe mich da einfach nicht, rangetraut bis dahin, was ja völlig absurd ist, weil es ist so einfach und es sieht so viel geiler aus. Aber gibt es ja einfach große Hürden und trotzdem glaube ich, dass ein geiles Video mit geilem Inhalt, einer geilen Story immer noch funktioniert. Und wenn jetzt irgendwie ein junger Bursche, junges Mädel mit 16 sagt, ich will jetzt meine Racing-Karriere begleiten und da ist nur eine GoPro, das wird funktionieren. Also so, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es ein bisschen so ist, weil es gibt ja immer so diese Extrembeispiele, ne? Du kannst jetzt auch sagen, naja gut, die mit erfolgreichsten Videos auf YouTube klickzahlenmäßig sind halt irgendwelche Katzenvideos oder was weiß ich, wo einfach nur eine Stunde Kaminfeuer ist oder was auch immer.
Ja.
So, und ich glaube, es geht wirklich darum, es hat viel mit der Wahrnehmung der Leute zu tun. Die sehen dann, okay, das und das Video funktioniert gut und dann denkt man automatisch, naja, guck mal, so funktioniert, so ist es gut. Aber es stimmt ja nicht so. Jedes Video oder jeder Creator oder Creatorin hat ja auch so seinen, wie du es gerade gesagt hast, ne, das eine Videoformat lebt halt davon, dass der Creator vielleicht wahnsinnig viel Bock hat, was schön aussehen zu lassen. Das andere lebt davon, dass jemand was total gut recherchieren will und das möglichst gut auf den Punkt bringen will. Und jemand anders möchte vielleicht einfach sehr, sehr gut Informationen vermitteln und sagen, das ist mein Punkt. Ich möchte einfach, dass die Leute maximal gut informiert sind über das, weiß ich, Fahrrad oder was auch immer so, ne?
Ja.
Und alles spielt natürlich irgendwie zusammen so, aber trotzdem gibt es halt immer so Kernthemen. Und manche Leute fühlen sich halt von dem mehr angesprochen und manche von dem mehr. Also ich glaube nicht, dass YouTube besser wird, wenn jetzt alle wieder die großen Kameras weglegen und sagen, ich film wieder mit dem Gullideckel.
Ja. Sehr spannend. Was ich nochmal, worauf ich nochmal eingehen wollen würde, wäre dieses Thema, was du auch vorhin angesprochen hast, der Negativität, weil das tatsächlich ein Thema ist, über das Flo und ich auch häufig gesprochen haben. Es ist super spannend, weil dein Video kam raus, jeder von uns hat es geschaut und das waren halt irgendwie wirklich so Punkte, Flo hat schon gesagt, die wir uns auch ständig irgendwie mal hin und her geschrieben haben und von denen wir teilweise auch echt auch wie du ja auch jemand, oder wir sind ja auch hier Menschen, die dann viele auch anschauen und checken, wer macht was oder mal Videos anschauen und so und davon auch echt häufig irgendwie dann genervt waren, dass es halt immer so eine krass negative Spirale dann irgendwie war, auch sag ich mal, der Branche geht es nicht gut und die Firmen stehen da und es läuft halt irgendwie nicht und dann kommen aber halt auch noch irgendwie x Videos, wo man immer mehr darauf irgendwie rumhackt, wie schlecht es halt der Branche geht und wir waren dann tatsächlich oft so, dass wir irgendwie gesagt haben, wem hilft es am Ende, da ein Video drüber zu machen, dass es der Branche schlecht geht und über X oder Y zu berichten. Eigentlich im Endeffekt weder uns noch den Leuten da draußen noch der Firma, weil eigentlich ist dieses Hobby viel zu positiv und eigentlich müsste ja, das sehe ich jedenfalls als meine Aufgabe, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt oder ob ihr das irgendwie anders seht, aber meine Aufgabe sehe ich auch irgendwo schon darin oder meine Motivation sehe ich darin, Leute aufs Rad zu bringen und irgendwie Spaß zu haben bei dem, was sie machen. Und vielleicht haben sie sowieso gerade aktuell 1000 Sachen im Kopf und Alltag schlimm und was auf der Welt abgeht sowieso. Aber dann habe ich halt Bock, dass sie sowohl bei meinen Videos halt in irgendeiner Art und Weise schon noch irgendwie einen Safe Space haben, dass es geil ist und positiv und irgendwie da jemand rausgeht und sagt, keine Ahnung, der hat jetzt zwar nur ein Rad vorgestellt, aber es war halt trotzdem irgendwie cool und dann war er auf irgendwie schönen Trails unterwegs und hat nochmal einen Spruch gesagt und hat ja auch Bock, jetzt Fahrrad fahren zu gehen. Und das ist ja auch ein Punkt, den du angesprochen hast und den ich auch, ich finde den in Teilen schon, in Anführungsstrichen schon fast gefährlich, irgendwie da nochmal mit drauf zu hauen bei vielen Sachen, wenn es sowieso schon, wenn jemand mit am Boden liegt. Ich finde so eine Sache, man kann informieren, so ein Informationsgehalt irgendwie finde ich schon auch gut, wenn jetzt, keine Ahnung, Leute kurz davor stehen, vielleicht ein Produkt XY zu kaufen und wissen gar nichts von ihrem Pech, so ungefähr, wenn es auf einmal die Firma nicht mehr gibt. So, das ist dann irgendwie ein anderer Ansatz. Das kann ich auch nachvollziehen, aber dann irgendwie Wochen, Monate lang, was auch immer, irgendwie auf so Sachen rumreiten, finde ich halt irgendwie, das, also ist jedenfalls nicht einfach mein Content, den will ich nicht machen und den will ich eigentlich auch nicht schauen, weil es mir zu viel Negativität einfach im Thema.
Also ich bin da selber nicht unschuldig. Also es gibt genügend Videos auf meinem Kanal, die dieses Negativity-Bias auch irgendwie ausnutzen. Und ich glaube, also ich habe das in diesem Video ja vor allem an dem Beispiel festgemacht, dass die Gefahr besteht, meiner Meinung nach, dass man eben mit einem negativen Framing Leute auch davon abhalten kann, Dinge zu tun. Das ist manchmal vielleicht auch gut in ganz wenigen Fällen, aber oftmals ist es halt einfach schade, wenn man Leute von ihrem Potenzial vielleicht fernhält. Und also ich glaube, das ist diese eine Komponente von dem Negativity Bias. Eine andere Komponente ist dann dieses, okay, Fahrradbranche kaputt schreiben / kaputt sprechen. Und ich glaube, dann vielleicht muss man da so ein bisschen differenzieren, weil ich finde es aus so einer journalistischen Perspektive wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen, was ist irgendwie. Und über Missstände zu sprechen und das zu thematisieren und da neue Fakten sozusagen ans Licht zu bringen oder neu einzuordnen und so weiter und so fort. Was natürlich schade ist, wenn man dieselben Fakten immer und immer wieder wiederholt, ohne was Neues beizutragen, aber quasi einfach weiter drauf einschlägt, in Anführungszeichen, weil dann ist da kein Mehrwert mehr drin. Dann nutzt man das wirklich nur für die eigenen Klicks aus. Und in dem Moment finde ich es problematisch, einfach nur zu sagen, aber wenn jetzt ein neues Jahr ist und es gibt irgendwie einen neuen Hintergrund, ich gehe mal schwer davon aus, dass jetzt zum Beispiel alles, was da im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Iran oder im Iran stattfindet, dass das sich auch noch maßgeblich auf die Fahrradbranche auswirken wird. Und vielleicht verdient das dann wieder ein neues Video darüber. Aber solange es keine neuen Fakten oder Informationen gibt, bin ich schon auch der Meinung, dass man sich das durchaus überlegen kann, warum man das macht und wie viel Mehrwert man bietet. Und das gilt nicht nur für die Radbranche, man kann auch Demokratien sicherlich kaputt reden.
Ja. Es ist halt so ein Muster, was halt auf YouTube einfach funktioniert, ne? Und die Frage ist aber trotzdem auch, was für Leute spricht man damit eigentlich an und was für Leute kommen dann, bilden dann am Ende deine Community, von der wir ja auch gerade gesprochen haben. So, will man das, will man diese Zuschauerschaft so dauerhaft haben, ne?
Ich würde jetzt sagen, dass es nicht bestimmte Leute gibt, die besonders auf Negatives ansprechen. Ich glaube, da sprechen wir alle irgendwie drauf an, weil es halt menschlich ist auf eine Art, weil dahinter der Drang steckt, sich irgendwie zu schützen. Ich glaube, die Frage ist, was für ein Umfeld will ich schaffen und welchen Vibe will ich auf meinem Kanal sozusagen irgendwie abbilden? Ich weiß nicht, nimmst du das so wahr, Flo, dass es einen Unterschied gibt?
Ich habe schon das Gefühl, dass wenn man mal so Kommentare querliest oder so, es gibt definitiv Leute, die eine Agenda haben und die immer dann, wenn es eine Möglichkeit gibt, diese Agenda kundzutun, das dann auch tun und sich dann einfach freuen. Und wenn so ein Video halt so ist und das Thema bietet und dem eine Bühne bietet, dann denken sich Leute, geil, da kann ich mal wieder sagen, was ich denke.
Ah, dass sozusagen dass der negative Spin, den man ohnehin schon vermittelt in dem Video, die Leute dann sozusagen antreibt, da auch nochmal reinzuschlagen.
Da mit einzusteigen und da einfach nochmal mit, nochmal drauf anzustoßen und sich nochmal zu freuen. Und dass es ja auch bestätigt wird, dass es auch wirklich so ist und so. Und das ist, finde ich, auch ein Punkt bei diesem Negativitätsgeschichte, die halt einfach irgendwie, die was Ungutes da reinbringt irgendwie.
Ja, finde ich sehr, sehr spannende Perspektive, die hatte ich noch nicht. Definitiv. Nee, ist also.
Und nach dem Video, wenn du dir jetzt, oder nicht nur nach dem Video, einfach jetzt insgesamt gesehen, wenn du dir YouTube malen könntest und jetzt dir aussuchen kannst, wie sollte YouTube denn aussehen? Wie sollte unsere Bubble vor allen Dingen irgendwie aussehen? Und gar nicht irgendwie so auf die ganzen großen irgendwie anderen YouTuber, die keine Ahnung was alles machen, sondern wirklich diese ganze, sagen wir mal nur die Mountainbike, E-Mountainbike, alle mit dem grobstolligen Reifen, ob das jetzt Gravel ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, wir fahren zwar ab und zu mal Gravel, aber sind da nicht so richtig deep in diesen ganzen Themen drin. Aber wie würde YouTube für dich aussehen, wenn du es dir tatsächlich malen könntest? Wie wär Content, der auf den Kanälen kommt und wie würde das aussehen?
Also, das fällt mir jetzt sehr schwer, eine spezifische Antwort drauf zu geben.
Würdest du sagen, ich würde mir mehr wünschen, mehr Recherche, die dahinter steckt, bisschen alles entspannter, vielleicht auch, wie du gesagt hast, Leute einfach mal ausbrechen, vielleicht nicht sagen, ich filme das 85. Mal Greenhill Line XY, sondern keine Ahnung.
Ich bin mir was vor die Augen und fahre die Line. So.
Ja, genau so.
Cool, das ist gut.
Das finde ich spannend. Natürlich finde ich es geil, wenn ich überrascht werde, wenn ich da Neues sehe auf der Plattform. Natürlich finde ich es geil, wenn Menschen transparent sind. Natürlich finde ich es geil, wenn das mich inspiriert, Dinge zu machen, anstatt dass es mich abhält irgendwie. Und natürlich finde ich es irgendwie schön, wenn sich Menschen kritisch mit bestimmten Aspekten des Radsports auseinandersetzen und da Mühe reinstecken. Also das sind alles Sachen, die ich toll finde. Ich fände es zum Beispiel, es gibt niemanden, so nehme ich es wahr, also es gibt ja, muss man auch sagen, es gibt so viele. Ich habe auch im Kontext von dem Video, es haben so viele Leute in die Kommentare geschrieben, hey, ich bin nur ein kleiner YouTuber, bla bla. Und ich habe so viele neue, geile Kanäle kennengelernt irgendwie, die dann halt einfach irgendwie 1.000, 2.000 Abos haben. Und da ist aber einfach das guter, witziger Content. Und was mir aber im deutschsprachigen Bereich so ein bisschen fehlt oder wo ich glaube, was auf jeden Fall noch eine Nische ist, ist so Witz-Content. Sprechen zwei Jumps miteinander und dann einfach mal einen Dialog filmen.
Ja. Super.
Also das steht bei mir noch ein bisschen auf der Liste, auf jeden Fall sowas. Aber ich glaube, da steckt auch noch was
das Video.
Kann man sich auf jeden Fall auch dran verbrennen, glaube ich, aber da steckt was drin.
Ja, finde ich ultra spannend. Auch, wie du sagst, so ein bisschen in die Nische zu gehen, vor allen Dingen auch ein bisschen weg von diesem, ich schaue so gut wie gar nicht so diese ganzen epischen Sachen. Jetzt Grüße gehen raus, falls er uns hört. Fabio Wippmer.
Er hört doch immer zu.
Ja, normalerweise ist er ständiger Zuhörer von unserem Podcast. Aber die Videos, da habe ich Respekt vor und natürlich habe ich auch Respekt vor der Leistung und vor allem irgendwie, was da drin steckt. Aber die Videos an sich schaue ich mir gar nicht an. Die kicken mich gar nicht. Mir vollkommen
du schaust
egal.
Dir die Fabio Wiedmer-Videos nicht an?
Nee.
Das ist ja insane.
Also tatsächlich. Ich schaue mir die auch manche an,
aber manche auch nicht.
So die Videos von Leuten, die 2000 Klicks haben, die gucke ich mir teilweise eher an, als
aber
dieses
die Edits?
Zeug.
Die Fabio, da gibt es ein Edit im Jahr.
Nee. Aber krass. Also, aber pass mal auf. Pass auf. Jetzt gehen wir richtig rein ins Rabbit Hole. Weißt du, was mir Toffer gestern geschrieben hat?
Ja.
Er hat gesagt, ich hänge gerade auf was fest. So. Und dann hat er
YouTube zwei Videos gesehen, weil das, da muss ich direkt sagen, weil das eine ein Bekannter ist, der mal in der Bike-Branche gearbeitet hat und der in diesem Video sozusagen als Gast auftritt. Und da bin ich da reingekommen in diese Nummer.
Und dann hat er mir ein Video verlinkt, geschickt, von, wie heißen die Boots, Experten
die Bootstester oder Boots.
Bootstester oder irgendwas. Keine Ahnung, sind zwei Typen, die sich Yachten angucken und Leuten helfen, Yachten zu kaufen und so.
Geil.
Die Videos sind stundenlang. Junge, ich habe das angeklickt, ich war sofort drin, ne? Ich war so geil. Das kenne ich noch nicht, ist ja voll geil. Ich brauche auch so eine Neil 51. Ja, geil, ja, da sind die Rümpfe getrennt. Ah, nee, stimmt. Das ist oben überdeckt. Und dann, das finde ich an YouTube auch so geil, dass du manchmal,
ja,
das ist dich überrascht. Und dann bist du plötzlich in so einer Bubble drin und dann guckst du plötzlich Leuten zu, die Dinge machen, von denen du nicht wusstest, dass es die gibt. Das mit den Booten ist jetzt nicht so fern, aber es gibt ja noch ganz andere Dinger. Und dann ist voll geil.
Also das Boot ist für mich vollkommen fern gewesen, weil das hat 700.000 Euro gekostet.
Ja, aber es war schon
das,
interessant.
Also für mich ist es komplett fern von allem, aber
Freeride-Flo kann da überlegt, das als
perspektivisch zu kaufen.
Specialized klärt da an der Stelle.
Nee, das, also wirklich, ich bin ja auch, also dieses Video ist ja entstanden, weil ich einfach YouTube-Fan bin. Und ich finde YouTube wirklich geil. Ich habe gestern Abend, ich habe vorher gesagt, ich konnte nicht schlafen, da habe ich mir nachts um eins ungefähr 20 englische Reaction-Videos auf Herbert Grönemeyer Live-Auftritte angeschaut.
So, und genau das ist an YouTube so geil, das geht mir auch manchmal so. Und dann tauchst du so ein und dann findest du irgendwas. Und dann muss man aber auch sagen, ne, dieser YouTube-Kosmos, der ist ja so riesig. Und ich glaube tatsächlich, dass es immer wieder was zu entdecken gibt. Und auch ein bisschen ein Problem von uns Creatoren ist ja, dass wir natürlich immer in unserer kleinen Bubble sind und da kreieren. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, selber zu sehr denken, wir müssten mal was anders machen. Ey, wenn diese Bootstypen, wenn die jetzt plötzlich anfangen würden, weiß ich nicht, Flugzeug zu fliegen, und ich bin aber gerade auch in meinem Bootstunnel, das interessiert mich halt nicht. Ich will halt sehen, wie die diese scheiß Boote angucken, immer wieder. Das finde ich halt voll geil, bis ich das halt irgendwann nicht mehr geil finde. Ja, und dann ist halt, ja.
Okay, spannend, weil ich habe doch am Anfang gesagt, mir ist es nicht so wichtig, eine Community aufzubauen.
Ja.
Das stimmt nicht.
Ja,
das stimmt offensichtlich nicht. Weil worum es mir ja mit dem Video ging, ist, dass Menschen, die bisher meinen, euren, unseren Content angeschaut haben, dass die nicht gelangweilt sind und die Plattform verlassen.
Ja.
So. Und offensichtlich ist mir das so wichtig, dass ich dieses Video mache, weil natürlich können wir einfach so weitermachen und natürlich gibt es dann Leute, die da kommen und sich 10 Videos anschauen. Aber ich finde die Vorstellung cool, dass wir mit YouTube irgendwie so eine Art Zuhause für die Mountainbike-Community im Internet sind.
So nämlich. So ist es.
So ein Wohnzimmer. Und ich finde es schade, und ich stelle mich gerne da in dieses Wohnzimmer und führe ein Theaterstück auf. Und ich habe Lust, da jeden Abend ein neues Theaterstück aufzuführen oder zumindest regelmäßig den Spielplan zu wechseln, damit dieses Wohnzimmer, damit die Leute das Wohnzimmer nicht verlassen.
Ja.
Und ich finde es auch, und wenn man in dieser Metapher bleibt, dann finde ich es auch schön, weil ich glaube, Shorts zum Beispiel werden viel breiter gestreut als Longform-Videos. Und ich finde es auch schön, mich dann irgendwo in die Einkaufsstraße zu stellen und da Trompete zu spielen mit so einem Short mal. Und dann bleiben Leute stehen und gucken sich das an und gehen wieder. Aber so diese Wohnzimmer-Idee, die finde ich, die macht ein bisschen mehr mit mir. Also war am Anfang war einfach eine Fehleinschätzung. Top.
Sehr gut, das ist ein erkenntnisreicher Podcast.
Ja, ja.
Toffer, hast du noch irgendwelche...
Ich habe die Gegenfrage.
Okay, hau raus.
Wie sieht denn euer YouTube aus, wenn ihr wünschen dürft?
Wild. Achso, meinst du?
Ja, die Mountainbike-Kabel.
Hau mal raus.
Also quasi die beziehungsweise vielleicht auch, was würde, also ich glaube, das korreliert ein bisschen damit, was würdet ihr machen, wenn Klicks keine Rolle spielen?
Was ich mir wünschen würde auf jeden Fall, und vielleicht ist das auch ein Punkt, wenn Klicks keine Rolle spielen würden, einfach mal machen, manche Sachen, einfach auch nicht hinterfragen, auch einfach nicht irgendwie mit zu viel, also nicht zu verkopft. Ich sage ja, ich gucke teilweise manchmal Leute eher, die wie Flo vielleicht damals irgendwie einen Trail runteräumeln. Und also no front, es geht jetzt nicht um irgendwie Fahrtechnik oder so, aber die einfach irgendwie ihr Erlebnis vielleicht auch mit der GoPro filmen, und es sind so richtige, vollkommene Durchschnittsleute, wie wir auch so, also gar keine irgendwie Profis und sonst was, aber dieses Erlebnis und die Leichtigkeit steht im Vordergrund. Sowas gucke ich mir tatsächlich lieber an als vollkommen durchproduzierte Videos. Also ich bin da vielleicht auch nicht das beste Beispiel, ganz egal, ob irgendwie auch einen Brandon Semenuk und was weiß ich, wie die alle heißen, die können mega geil Fahrrad fahren, und wahrscheinlich ist, also da sieht man mal was von, finde ich auch cool, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht in meinem Safe Space in der Badewanne, wenn ich mir dann irgendwie abends mal ein Video anmache und dabei bade und sage, oh, da will ich mich jetzt schön berieseln lassen, würde ich mir sowas nie angucken, sondern dann gucke ich irgendwelche Leute, die dann einfach da 20 Minuten, keine Ahnung, irgendwie ihr Ding machen und einfach mit ganz viel Leichtigkeit irgendwie rangehen. Und ich glaube, da nehme ich aber jetzt auch vielleicht beispielsweise einen Flo mal nicht aus und so, auch mit dem Zeitalter von dem Freeride-Flo, der dann irgendwann auch mal in dieses Mountainbike-Game gesteppt ist, ist natürlich auch durch ihn, glaube ich, bei ganz vielen der Anspruch oder der eigene Anspruch an sich einfach schon gestiegen, weil viele Leute dann schon irgendwie gesehen haben, okay, der hat zwar auch eine GoPro, aber der hat dann auch echt viel Aufwand betrieben. Und ich glaube, dass, Flo, da hast du schon auch einen Anteil daran.
Bin ich jetzt schuld an allem oder was?
Nee, schuld ist es gar nicht.
Aber ich glaube,
dass du auf jeden Fall daran beteiligt bist, dass in diesem ganzen Segment ein krasses Level geworden ist. Jetzt Max hat es vorhin mal gesagt, es gibt YouTuber, so die filmen immer noch weiter mit der Actioncam, und das funktioniert auch bei denen, wohingegen teilweise bei uns in der Bubble das halt nicht mehr so richtig funktioniert, und ich glaube, oder seltenst funktioniert, und ich glaube schon, dass das auch irgendwie der Anspruch ist von Leuten, dass die auch in den Videos hochwertiger machen wollen oder immer hochwertiger werden wollen, und da hast du auf jeden Fall auch einen Anteil daran, aber ich sage jetzt nicht, dass Leute jetzt nicht mehr hochwertig produzieren sollen oder alle nur mit der GoPro oder mit der DJI oder mit welcher Kamera auch immer losrennen sollen. Das Einzige, was ich mir wünsche auf die Frage hin, ist einfach mehr Leichtigkeit von allen Seiten. Wenn es jemandem leicht fällt, das höherwertig zu produzieren, let's go. Wenn aber jemand einfach der ist, der ein Erlebnis mit einer Action-Kamera besser produzieren kann als irgendwie mit einem Kamerateam, das ihn auf Schritt und Tritt verfolgt, so ungefähr, dann let's go, dann mach's einfach irgendwie nur mit der Actioncam. Und das führt, glaube ich, dann irgendwie zu, ja, einfach für mich, wenn ich es mir wünschen könnte, einem stimmigeren Gesamtbild, was ich mir dann noch lieber in der Badewanne dann angucke.
Also ich würde mir wünschen für YouTube, oder ich kann an mir selber beobachten, dass ich am liebsten Videos schaue, wo ich das Gefühl habe, in diesem Video steckt einfach eine Liebe vom Creator oder von der Creatorin drin. Und ob das jetzt dadurch zustande kommt, dass dieser Mensch sich viel Mühe mit der Optik gibt oder eine epische Geschichte erzählt oder einfach nur ein mega schönes Erlebnis hat und das gerne selber teilt. Ab dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, dass das nicht irgendwie fremdgesteuert ist, gucke ich mir das gerne an. Und wenn ich mir YouTube aussuchen dürfte oder daran was ändern würde, also klar, Klicks treiben uns alle an, aber irgendwie wäre es auch geil, wenn Klicks einfach wirklich da, also wenn das kein messbarer Wert wäre.
Ah, so, auch eine spannende Idee.
Wenn einfach wirklich, rausnehmen. Ja, wenn das wirklich einfach nicht existieren würde, komplett.
Was ich mega spannend finde, ist, dass Podcast das ja lange Zeit geschafft hat.
Ja.
Weil es und
das
steht,
ist voll geil eigentlich.
In den wenigsten Fällen steht an einem Podcast dran, wie viele Leute zuhören und es ist nicht möglich, das zu überprüfen. Spotify ändert das gerade so ein kleines bisschen, ne, ja. Dass dann bei den ganz großen Podcasts steht 50.000 plus oder 150.000 plus. Da wird es so ein bisschen eingeordnet, dass so, ich glaube, auch so ein Konkurrenzdenken zwischen den großen Podcasts entsteht, auch noch neben den Charts. Aber ja, das ist eigentlich spannend, dass das so gut funktioniert hat. Und ich glaube, es ist auch schön, weil man klickt, ich höre mir viel leichter einen Podcast an, nicht wissend, ob der erfolgreich ist oder nicht. Die Hürde wird viel höher, wenn ich so weiß, wie viel Klicks hat ein YouTube-Video normalerweise, ein erfolgreiches, und dann hat das Video vielleicht nur irgendwie 600 Klicks, dann ist meine Hürde, das anzuschauen, viel höher, weil ich weiß, weiß ich nicht, ob das vielleicht einen guten Grund hat, dass das nicht so viele Leute geschaut
und
haben.
Ja? Vor allem ist es ja auch so, dass dadurch, dass eben diese Klicks da sind und dass Klicks auch für viele YouTuber, und da nehme ich mich ja auch nicht aus, schon auch immer ein Motivator ist, ist es ja auch so, dass man sich immer so ein bisschen innerlich dagegen wehren muss, zu sagen, ich optimiere jetzt für Klicks und ich mache es wirklich so, wie ich es einfach gut und schön finde. Und ich bin in der glücklichen Position, dass ich Partner habe, die mir, also die quasi einfach, ja, wo es nicht darum geht, denen nachher zu sagen, ey, das und das und das und das habe ich alles gemacht und das sind meine Klicks und so werde ich bezahlt. Gibt es Leute, die haben irgendwie Vertrauen in den Content und deswegen, ich kann mich nicht ganz freisprechen von Klicks, habe es schon gesagt. Natürlich ist es ein Motivator, aber trotzdem kann ich so schon recht frei schalten und walten, so was ich gut finde. Und das ist geil und ich hätte es gerne noch mehr so. Und auch, dass andere Leute gar nicht so sehr sehen, von außen, jetzt ist es jetzt von dem ein erfolgreiches Video oder nicht. Sondern einfach so, weißt du, dann, ich glaube nämlich, dann passiert auch was beim Erstellen der Videos. Ey, wie krass ist man mittlerweile schon in so Konzepten drin, so von wegen, okay, in so und so kurzer Zeit muss möglichst so ein Hook sitzen. Ich muss die Leute da und da möglichst abholen. Das und das. Und das ist doch eigentlich ein bisschen, also das ist auf der einen Seite cool, weil es ja auch irgendwie zum Handwerk gehört. Aber auf der anderen Seite veranalysierst du damit ja auch deinen, wenn du es jetzt in das andere Extrem setzen willst, die Kunstform.
Ja, das ist, glaube ich, dann wirklich auch so ein bisschen, es ist die Frage, wofür macht man es? Weil natürlich viele Klicks auch ein Stück, also YouTube gibt einem Video ja nur viele Klicks, wenn es auch abliefert in Sachen Watchtime.
Ja.
Und dementsprechend bedeuten viele Klicks ja manchmal, meistens, wie auch immer, auch, dass das tendenziell ein Video ist, das sich lohnt, angeschaut zu werden. Auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht macht es die Leute auch nur wahnsinnig wütend, aber es löst irgendwas in ihnen aus. Und das ist natürlich ein Anspruch, den so, ja, Kunst natürlich auch hat, was in den Leuten auszulösen, aber der Künstler, die Künstlerin macht sich da natürlich freier von und macht es einfach nur quasi aus sich heraus und das stimmt schon. Ich glaube, es ist der Unterschied zwischen Handwerk und Kunst. Aber also summa summarum Klicks abschaffen eigentlich einmal rüber.
Ja, wobei ich auch manchmal denke, irgendwie ist auch, wenn es gut ist, dann ist auch geil, weil es ja auch ein Motivator ist. Also es ist wirklich, es ist schwierig, aber was ich an mir selber beobachte ist, dass ich eben wirklich Videos gerne anschaue, wo ich das Gefühl habe, dass der Creator oder die Creatorin einfach da ganz viel Herz reinsteckt. Und,
ja.
Und das kann wirklich, das können Themen sein, die mich grundsätzlich gar nicht interessieren. Ich schaue manchmal Leuten zu, die einfach einen Tag von morgens bis abends in Tokio filmen und das aber einfach in so schönen Bildern erzählt ist und so schön erzählt ist, dass ich mir das gerne einfach anschaue. So,
ich glaube, ich weiß, wie du meinst, weil ich habe auch irgendwie einen Kanal, dem ich folge, da geht so viel um Videografie und sowas. Womöglich derselbe, aber ich weiß auch nicht, wie er heißt.
Ich weiß gerade auch nicht, wie er heißt. So, furchtbar eigentlich. Aber ey, der Inhalt des Videos ist so, ich stehe auf, putze mir die Zähne, ich latsche durch Tokio, ich gehe in ein Café, ich komme wieder nach Hause und das ist der Abend. So, das ist
das. Aber das ist ja genau eigentlich ein bisschen das, was ich auch gesagt habe mit der Normalität, die du einfach irgendwie sehen willst, wie die ich sehen will.
Nee, das ist was anderes. Der stellt das so dar, wie du es nicht in der Normalität erlebst, sondern der stellt es halt sehr, sehr ästhetisch dar. Das ist wie so ein, du schaust quasi ein wie wenn halt jemand ein schönes, was Schönes gemalt hat, schaust du das als Video an.
Ja, aber das sind die Bilder schön, aber der Ablauf vom Tag ist ja jetzt nicht außergewöhnlich, sagst du ja.
Nö, das ist nicht außergewöhnlich.
Und Hoffer würde sich das Video halt anschauen, wenn der Dude einfach so da rumläuft mit seiner GoPro. Gibt's ja auch.
Ja,
ist ja auch erfolgreich.
Absolut.
Also, ja, genau. Ja. Also, keine Ahnung, da bleibst du ja auch manchmal hängen in irgendwelchen, ihr sagt's ja, in irgendwelchen Videos, wo du sagst, eigentlich das Thema ist irgendwie egal, aber das Thumbnail hat mich angesprochen und jetzt bin ich schon 20
jetzt
Minuten
da drin
und was macht der irgendwie eigentlich? Aber gut, man hat bei mir, ich habe schon so ein paar Kanäle auch in meiner Abo-Box, die ich irgendwann, denen ich mal gefolgt bin, keine Ahnung, irgend so ein Ami, der lebt, glaube ich, in seinem Pickup hier irgendwie hinten auf der Ladefläche, recht großer Kanal mittlerweile oder, ja, und der fährt einfach rum, ich glaube, der filmt nur mit seinem Handy und ab und zu mal mit einer Actioncam. Und die Bilder sind nicht außergewöhnlich toll, aber das Erlebnis ist halt irgendwie leicht, einfach. Es ist einfach Leichtigkeit. Der fährt auf dem Ding, geht in den Supermarkt, hat die Kamera dabei, kauft irgendwie 5 Eier, ein bisschen Salat und keine Ahnung was. Dann fährt er hin, kocht da auf seinem Pickup hin und dann schläft er da drin. Und dann fährt er irgendwie
sehr gut an.
Bisschen Offroad, bisschen dahin und so. Aber das lebt einfach davon, dass der macht sich keine Gedanken darum, wie das Bild jetzt vielleicht besser wäre und ist eine Kamera hier besser, sondern der hat dann so seinen Style und den zieht er einfach durch und das ist einfach so seine, so ein bisschen Wiedererkennungswert, den er dann irgendwie hat und dann einfach da durchzieht.
Und eine letzte Frage noch, Toffer. Warum schaust du dir das an? Also das klingt für mich, als ob das relativ repetitiv ist. Und das ist eigentlich
der
schläft
dabei ein. Der schaut genau 5 Minuten, dann ratzt der, so wie ein Finn.
Ja, kann auch sein. Kann auch sein, dass ich dadurch einschlafe. Aber ich kann, also weder bin ich jetzt, ich gehe zwar auch gerne angeln und der angelt da mal und der ist auch Offroad unterwegs und ich bin eigentlich nicht Offroad unterwegs, aber wäre es vielleicht manchmal auch gerne. Aber das ist einfach so das, wo du denkst, ey, es ist coole, irgendwie eine coole Sache, die der erlebt, aber die ist auch nicht mal, Die ist nicht unerreichbar. Wohingegen, wenn wir jetzt als Beispiel halt mal irgend so ein Video nehmen, wo jemand halt 34 Treppen runter gappt und so, das ist für mich nicht greifbar und nicht, das ist für mich nicht die, in Anführungsstrichen, die Realität. Natürlich kann ich auch nicht auf dem Pickup auf der Ladefläche jetzt leben.
Oh, ja,
könntest du
schon.
Vielleicht schon, aber aber das ist sowas, wo ich sagen würde, das ist für mich so eine Normalität und damit kann ich mich in irgendeiner Art und Weise identifizieren und deswegen schaue ich es mir an, wo ich mir denke, okay, du müsstest jetzt eigentlich, du könntest auch einfach in deinem Bus jetzt irgendwie oder im Kombi einfach hinten drin pennen und dann einfach irgendwie was machen und das ist das, was mich dann irgendwie mitnimmt bei der Sache. Also ich mag Sachen, die ich in irgendeiner Art und Weise auf mich projizieren könnte, die ich einfach nachmachen kann. Ja, das inspiriert mich irgendwie auf eine Art und Weise, wo ich sage, okay, das ist cool. Es gibt ja auch Leute, die sagen, mich inspiriert es halt. Klar, wenn jemand wie jetzt einen Wittmer da 58 Treppen runterspringt, das motiviert mich. Ich springe jetzt zwar nicht 58, aber vielleicht die ersten 2 oder so. Und das finde ich irgendwie aber auch inspirierend und motivierend. Aber das ist dann so, ich schaue mir das an, denke mir, wow, krasse Jungs so. Aber dann schaue ich mir halt dann, da würde ich mir auch fast eher da Flo's japanischen Zähneputzmann angucken. So, das wäre dann irgendwie so, wo ich denke, okay, das ist auch interessant, sowas, was der da irgendwie so treibt. Also ja, es ist schwierig. Aber deswegen ist ja das Schöne, wie du auch sagst, YouTube-Fan, ich glaube, wir sind alle YouTube-Fans. Und das bietet einfach so viele Möglichkeiten, schon allein nur in unserer Bubble. Schaffst du es ja gar nicht, alle Videos zu gucken, weil klar sind jetzt viele Leute nicht mehr da und machen keine Videos mehr. Aber es, wie du sagst, so viele kleine, oder wie du sagst, so viele kleine Kanäle, die du halt irgendwie finden musst, die aber dann ja trotzdem auch schöne Sachen zeigen und liefern. Also das wäre auch nochmal ein Sprung zurück in dieses Negativität, so wie viele Leute aufgehört haben, weil der Bike-Branche irgendwie die Klicks fehlen, so ungefähr, oder der Bike-Bubble die Klicks fehlen. Also im englischsprachigen Bereich finde ich es noch verrückter, wie viele Leute coole Sachen gemacht haben und welche Möglichkeiten die Leute hatten, mit den Kanälen weiter irgendwie das Ding zu machen und irgendwie dann aber einfach selbst die Bubble verlassen, so wo ich mir denke, okay, das finde ich finde es irgendwie spannend, weil das war dann, das war, weiß nicht, ob dann das Thema überhaupt, ob du das überhaupt gelebt hast, so, keine Ahnung. Das
ja, aber ich finde es schon in Ordnung, wenn sich Menschen auch weiterentwickeln und nach 10 Jahren vielleicht sagen, yo, ich möchte jetzt auch mal was anderes machen. Also ich kann, mich würde es überraschen, wenn ich in 10 Jahren nochmal unten bei YouTube mache, sagen wir es mal so.
Ja, das ist klar, aber ich finde halt immer, man kann aus dem, was man dann da hat, irgendwie noch was mitnehmen oder noch irgendwie was draus machen. Das ist so ein bisschen das Thema, was ich da, keine Ahnung, irgendwie spannend finde. Und für mich, das, was du sagst, stimmt, aber was halt auffällig ist, dass halt diese ganzen, schon auch großen Creator halt alle zu einer Zeit jetzt ausgestiegen sind, in der halt einfach Mountainbike nicht mehr funktioniert und dann halt teilweise Sachen machen, die halt vielleicht dann einfach besser funktionieren. Natürlich will man sich weiterentwickeln, was anderes machen, aber
ja, aber ich glaube, das ist dann echt so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, weil ist Mountainbiken so viel kleiner geworden, als dass die Klicks nicht mehr existieren? Eigentlich nicht. Also ich kenne, also viele Leute haben in Corona angefangen, haben nach Corona aufgehört, ja. Aber Mountainbike-YouTube hat vor Corona in Teilen gut funktioniert und es müsste jetzt danach, der Sport wächst ja trotzdem, müsste ja trotzdem noch gut funktionieren. Und ich glaube, auf der einen Seite gibt es da so ein bisschen eine kreative Ermüdung bei Leuten, die aufhören. Da gibt es vielleicht auch so ein bisschen ein, okay, ich habe jetzt so und so lange meinen Stil gemacht, ich habe es nicht geschafft, mich neu zu erfinden, die Klicks gehen ein bisschen runter, dann höre ich auf, weil es macht keinen Spaß mehr. Und ich glaube schon, dass man dann wieder bei dem landet, okay, und das hat auch Corby bei euch in dem Podcast gesagt, es tut gut, sich neu zu erfinden, und es tut gut, neue Sachen zu machen und da mit einer Freude an Innovation ranzugehen auch. So.
Das sind schöne Schlussworte, würde ich sagen. Stunde 20. Oder Toffer, willst du noch was hinzufügen?
Nee, finde ich wirklich auch sehr gute Schlussworte. Da hat Max recht.
Top.
Hat er absolut recht.
Das also, Geile ist ja, und das hat ja unser Gespräch jetzt irgendwie auch gezeigt, gerade nochmal zum Schluss, wie krass unterschiedlich eigentlich, also was jeder so von YouTube sich erhofft, erwartet und da sehen will.
Ja.
Und wie krass unterschiedlich das ist. Und trotzdem auch, was ein bisschen bleibt, irgendwie will man sich halt inspirieren lassen von dem, was man sieht, auf welche Art noch immer so.
Ja.
Der eine zieht sich das halt durch Informationen, der andere findet es halt geil, wenn einer irgendwie irgendwo rumangelt. Keine Ahnung, so halt. Und das Geile ist, wir haben jedes Mal vor jedem Video wieder die Möglichkeit, irgendwie wieder irgendwas Neues zu machen, irgendwas auszuprobieren. Voll gut.
Ja, absolut. So,
ich mache jetzt die einzige Frage, die ich noch hätte an Max, wie geht's weiter? Wann kommt das nächste Video? In 4 Wochen? Wie sieht dein Plan für dieses Jahr so aus? Also jetzt nicht contentseitig, da hast du ja deine 20 Zentimeter Liste. Content-Plan
wäre gut. Ja, richtig.
Aber hast du irgendwas, wo du sagst, ey, das kann ich hier sagen, hab irgendwie Bock dieses Jahr Ultramarathon mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike zu fahren oder an einem Tag irgendwie ein Everesting, wer weiß der Geier. Vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das ist irgendwie so ein Projekt, habe ich richtig Bock drauf dieses Jahr.
Ja, also es gibt einen Haufen, also wie gesagt, die Liste ist 20 Zentimeter lang.
Oh Gott.
Aber nein, also es gibt einen Haufen Sachen, auf die ich Bock habe und Everesting auf keinen Fall. Ich bin letztes Wochenende mal wieder 2000 Höhenmeter gefahren mit dem Fahrrad.
Das ist nix,
mir war definitiv klar, ich mache garantiert keine 8000. auf dem Mountainbike ist völlig insane. Aber es gibt einen Berg in der Schweiz, einen sehr hohen, den man mit dem Mountainbike befahren kann. Und da habe ich Lust, ein YouTube-Video draus zu machen. Das heißt, das wird mal wieder, ich habe letztes Jahr, glaube ich, nur ein so ein Adventure-Video gemacht und da habe ich Bock drauf, das mal wieder zu machen und mich dann danach im Schnittraum einzuschließen. So. Und es wird so ein bisschen alpines Adventure wieder. Ich sehe das immer, wenn die Leute, die in Innsbruck wohnen und in Zermatt und sonst wo, was die für ein Leben haben, dann denke ich mir, ja Mann, da habe ich auch Bock drauf.
So. Geil. Da freue ich mich drauf.
Gut. Da freue ich mich auch drauf.
Max, alright. Das war sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die
Spaß
Einladung.
Gemacht.
Ja, ich habe mich gefreut. Gerne wieder.
Gerne wieder. Frohes Schaffe. Mach schöne absolut. Videos, gell?
Ich bin so, ade, gell, ade.
Ja,
servus.
Macht's gut.
Servus.